Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ferda Attermann, Spiegelkolumnistin und Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Sie hören das Gendersternchen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag auch.
Wir gehen gemeinsam durch die Themen dieses Tages. Große Meldung, die Rückkehr der Grenzkontrollen wegen Corona. Sprechen wir gleich ausführlicher drüber. Es gibt aber auch kleinere Meldungen, zum Beispiel die, dass Haushaltsgeräte einen Verkaufsboom erleben. Das meldet Miele in den aktuellen Geschäftszahlen. Großer Zuwachs, vor allem bei der Nachfrage nach Staubsaugern, habe ich da gelesen. Frau Attermann, Saugen als Beschäftigungstherapie in Corona-Zeiten, funktioniert das auch für Sie?
Also auf jeden Fall bemerke ich viel öfter, dass die Wohnung schmutzig ist und sie ist auch schmutziger als sonst. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich würde tendenziell eher zu denen gehören, die sich eine neue Sauna zulegen, wenn ich Platz dafür hätte. Da sind nämlich die Absätze wohl auch sehr gestiegen.
Stimmt, ja, habe ich auch gelesen. Also große Wartezeiten sowohl beim Saunenkauf als auch beim Staubsaugerkauf. Also für alle, die das jetzt als Entschuldigung brauchen, sie müssen noch nicht direkt sauber machen. Aber ich würde sagen, sowieso, liebe Hörerinnen und Hörer, Staubsauger jetzt aus. Kleine Pause, vielleicht Mittagspause bei Ihnen. Wir liefern Ihnen gerne ein paar Gedanken zu all dem, was heute wichtig ist. Ja, da sind sie wieder, die Grenzen. Ab Sonntag.
Sonntag 0 Uhr soll es beginnen. Stationäre Kontrollen an den Grenzübergängen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden Tschechien und Tirol als Virusmutationsgebiete eingestuft. Eine solche Bewertung bedeutet deutliche Beschränkungen für die Einreise nach Deutschland. Neben den seit der Flüchtlingskrise ohnehin bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich mittels einer Schleierfahndung sollen jetzt vorübergehend stationäre Kontrollen stattfinden.
Also die Grenzen zu Tschechien und zu Österreich werden wieder kontrolliert, wie Georg Schwarte berichtet hat. Der Grund natürlich die hohen Infektionszahlen in den Nachbarländern und vor allem eben auch die Mutationen, die dahinter stecken. Ferda Attermann ist mein Gast, Journalistin, unter anderem als Kolumnistin für den Spiegel. Frau Attermann, ich habe da ja ein großes Déjà-vu vom ersten Lockdown, als in der Anfangspanik ganz schnell die Grenzen dicht gemacht wurden. Ein Jahr später sollten wir doch eigentlich nicht mehr panisch sein, aber die Instrumente sind offenbar dieselben.
Nicht unbedingt. Es geht ja diesmal um Grenzkontrollen und nicht darum, dass wir Grenzen dicht machen. Also es wird ja trotzdem viel Durchlässigkeit geben. Und dass kontrolliert wird, ob die Leute einen Test haben, finde ich eigentlich. Also ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum das nicht gemacht wird. Also ich hätte jetzt gedacht, das gibt es ein Jahr lang als Standard, dass nur noch Leute einreisen können mit negativen Testergebnissen im positiven Sinne.
Das gibt es auch in der Tat. Also Schleswig-Holstein hat darauf hingewiesen, wir machen das ja schon länger, auch mit Dänemark oben an unserer Grenze. Markus Söder hat dann gestern im Fernsehen bei Lanz auch gesagt, ja, machen wir ja im Grunde auch. Ich würde das sogar nochmal erweitern, wenn man sagt, okay, da gibt es jetzt gerade mit Blick auf Tschechien, da haben wir eine Tausender-Inzidenz. Ja, also in Deutschland sind wir jetzt ja glücklicherweise wieder im Durchschnitt unter der 70. Das nur zum Vergleich, dass man da sagt, bei einem so großen Gefälle, gerade in den Grenzregionen, muss man was machen. Könnte man aber dann natürlich dann auch logisch weiterdenken, dass man das auch innerhalb der Länder macht. Da, wo ein großes Gefälle ist, dass man auch schaut, wer bewegt sich wie wohin.
Ich finde ja. Also ich gehöre auch zu denen, die tatsächlich viel zu Hause sind und sich irgendwie an diese Regeln halten. Und wenn ich bedenke, dass wir auch innerhalb der Städte nicht reisen dürfen und diese ganzen pauschalen Regeln, die es gibt, warum nicht anpassen und tatsächlich gucken? Also überall da, wo Brennpunkte sind, muss die Mobilität einfach sehr stark, ich sage jetzt mal radikal, eingeschränkt werden. Und es funktioniert eben nur per Gesetz. Also wir merken das ja mit Freiwilligkeit. Da hat man dann halt irgendwie doch mal einen Sonderfall, dann will man irgendwie doch die Familie besuchen und so weiter. Also ich bin dafür tatsächlich strengere Regeln.
Auch wenn das jetzt bedeutet, also in der Tat, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum von einem Jahr, in dem wir immer wieder durch Wellen erleben, dass so etwas passieren kann. Das Stichwort dritte Welle ist im Umlauf. Wer weiß, wie lange uns das noch beschäftigen wird. Und wenn wir jetzt auf die europäische Grenzsituation schauen, Schengen und die Verabredung, die man da gemacht hat, eben keine Grenzen und eben auch keine Grenzkontrollen zu haben innerhalb der EU. Wir hatten die Flüchtlingssituation, die Krise, die das weitgehend ausgehebelt hat. Wir haben jetzt die Pandemie. Wenn das so lange nicht mehr Praxis ist, wird das irgendwann Spuren hinterlassen? Die Menschen sich das abgewöhnen, dieses offene Europa?
Das ist eine gute Frage und mit Sicherheit auch eine wichtige Frage. Ich vermute aber und hoffe einfach, dass die Annehmlichkeiten des Nicht-Kontrolliert-Werdens sich am Ende des Tages dann doch wieder durchsetzen werden. Also es ist ja auch ein wahnsinniger Behördenaufwand. Es kostet sehr viele Ressourcen, die jetzt ja auch bereitgestellt werden müssen. Das kann man gar nicht von heute auf morgen beschließen. So, wir kontrollieren jetzt wirklich wieder jede Person. Wobei es werden, glaube ich, Stichproben gemacht. Das ist mir noch gar nicht so ganz klar, was da jetzt, wie das abläuft. Aber man müsste eigentlich jede Person kontrollieren. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich schon die Hoffnung, dass wir dann wieder gerne zu alten Freiheiten zurückkommen werden. Hm. So.
Tschechien, das dortige Parlament, um genau zu sein, hat übrigens einen vor dem Hintergrund dieser hohen Infektionszahl interessanten Beschluss gefasst. Das Parlament hat eine Verlängerung des Notstandes abgelehnt. In Deutschland geht die parlamentarische Debatte über die Frage, wie weiter mit den Corona-Regeln jetzt erst los. Wir schauen weiter öffentlich-rechtlich seriös auf die Themen dieses Tages. Dazu zählt der Bundestag, der die Beratung beginnt, über die Frage, wie es weitergeht mit der Corona-Politik und ihrer rechtlichen Grundlage. Bis Ende März gilt noch die epidemische Lage von nationaler Tragweite, also der Grundsatzbeschluss des Parlaments, der Regierung weitreichende Befugnisse zu übertragen. Ich will das gerne diskutieren mit Ferda Attermann, Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade frisch erlebt haben, dass 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin im digitalen, ich nenne es jetzt mal im digitalen Hinterzimmer, entscheiden, wie es weitergeht. Müssten wir nach einem Jahr Pandemie den Entscheidungsprozess nicht nochmal grundsätzlich überdenken?
Also das ist eine gute Frage. Ich finde, man muss das immer im großen Kontext sehen. Der große Kontext ist, es gibt viel Kritik an der Corona-Politik. Es gibt nicht ausreichend Schutzkonzepte. Es gibt so eine Art Flickenteppich an Entscheidungen und Maßnahmen. Es gibt keinen langfristig kommunizierten Plan. Also wir alle wissen nicht so richtig, was in 2 Monaten nach Ostern passieren wird, außer diesem Wir-bleiben-zu-Hause-Konzept, das irgendwann natürlich auch ermüdend ist, keine gute Kommunikation und so weiter. So. Und ich verstehe natürlich auch, dass der Bundestag und die Parteien mehr Mitsprache haben wollen und Kritik am Vorgehen der Bundesregierung äußern. Das ist erstens total nachvollziehbar und richtig in der Demokratie. Ja, und zweitens wichtig, also da gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen, aber
ja, jetzt kommt das große Aber. Ach so, das Aber kommt jetzt, okay.
Das Aber kommt jetzt, weil, also und daran merkt man auch natürlich, es gibt aus meiner Sicht keine einfache Antwort darauf. Ich verstehe, dass der Staat, beziehungsweise in dem Fall die entscheidenden Personen, schnelle Entscheidungsbefugnisse brauchen und haben möchten. Und es wurde über diese Befugnisse ja im Bundestag erst letzten November entschieden. Also es ist nicht so, dass hier eine Selbstermächtigung stattgefunden hat. Und es ist auch nicht so, dass der Staat leichtfertig Zugriff auf den Alltag seiner Bürger sich verschafft hat. Also in diesem Kontext würde ich sagen, ich kann damit als Bürgerin, aber auch als Journalistin, die das beobachtet, leben, ohne zu finden, da läuft etwas erheblich schief. Und ich glaube, leider muss man ja sagen, wir sagen jetzt immer ein Jahr in der Pandemie. Ich glaube, in einem pandemischen Kontext ist ein Jahr nicht so wahnsinnig lang. Also das ist ja nicht so, dass wir zum dritten Mal dieselben Sachen erleben, sondern irgendwie ist jede Situation, in der wir uns befinden, neu.
Obwohl, ich glaube, im Moment würden viele Leute sagen, irgendwie sieht jeder Tag genauso aus wie der andere. Also,
das stimmt.
Aber Sie haben angesprochen, diese Frage der Zufriedenheit und der Qualität der Ergebnisse dieser Entscheidung. Und da würde ich nochmal ansetzen. Also ich glaube, erste Phase der Pandemie, wo es ja auch wirklich auf ein gewisses Tempo ankam und schnell Entscheidungen treffen. Ja, gut, geschenkt. Und da hat ja auch die Opposition auch erstmal carte blanche gegeben damals am Anfang. Jetzt erleben wir eine Phase, wo wir merken, wir haben eigentlich tendenziell eine Menge Zeit, also nicht nur jeder zu Hause, sondern die Politik auch, weil wir wissen, wir müssen langsam beobachten, vorsichtig voranschreiten, auf Sicht fahren. Also eigentlich genau der Moment, wo man sich mehr Zeit nehmen könnte für Debatten, für Diskussionen. Ich weiß auch nicht, ob die Entscheidungen dann besser würden oder ob nicht einfach auch der Situation geschuldet ist, dass man keine Superlösung finden kann. Aber vielleicht wäre es ein Vorteil für die Akzeptanz, wenn wir, ich mache jetzt nur mal so ein Gedankenspiel auf, nur mal eine ganz Mini-Maßnahme. Man würde nicht, wie wir das bisher machen, 18 Mal die Ministerpräsidentenrunde Tag mit der Kanzlerin. Danach erklärt sie sich im Bundestag, die Ministerpräsidentin in den Landtagen, sondern dass man sagt, man diskutiert es erst in den Parlamenten. Man diskutiert da möglicherweise verschiedene alternative Möglichkeiten. Und mit diesen Debatten im Hinterkopf gehen die Regierungschefs in diese Runden. Wäre doch mal was.
Also es gibt ja die Debatten und die Verlängerungen sind ja, ich glaube, immer 4 Wochen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das, was gestern im Parlament diskutiert worden wurde, nicht in die nächste Entscheidung mit einfließen wird. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass über jede Maskenpflicht, Abstandsregeln und die Regeln für Geschäfte groß parlamentarisch diskutiert werden muss. Das sage ich jetzt mit einer gewissen Vorsicht, weil natürlich muss schon darüber diskutiert werden. Aber ich finde es in diesem Abstand von 4 Wochen total okay, wenn jetzt schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Aber, und das hören Sie jetzt bei mir auch, es fällt mir bei anderen Themen leichter, einen klaren Standpunkt einzunehmen. Ich finde, innerhalb dieser gesamten Corona-Pandemie-Maßnahmen-Debatte bin ich immer sehr überrascht, wie viele Leute klare Standpunkte haben, weil ich habe die nicht. Also ich finde, es ist einfach total schwer, sich vorzustellen, wie es ist, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und auch dadurch, dass es eben neu ist und wir noch sehr wenig Erfahrungswerte haben, einfach schwierig zu sagen, was richtig ist. So, für mich klingt es richtig zu sagen, man hat eine schnelle Entscheidungsbefugnis. Aber Sie haben recht, das Parlament muss, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und das Parlament muss entscheidende, maßgebliche Entscheidungen mittreffen können. Deswegen wird darüber ja auch jedes Mal wieder diskutiert. Ich denke, wir sind aber auch kurz davor. Also ja, so lange kann das so nicht weitergehen, wenn Sie mich fragen.
Genau, okay, wenn wir uns darauf einigen können. Nein, ja, denn das ist eben auch wieder, das ist vielleicht so ein bisschen ein grundsätzliches Bedenken, das ich habe, wie wenn man zu lange die Erfahrung hat, die Grenzen werden wieder kontrolliert. Ich glaube auch, wenn man zu lange die Erfahrung macht, die Entscheidung liegt eigentlich in den Exekutiven und die Parlamente, ja, die debattieren zwar und geben sozusagen grünes Licht, dass das für einen Ausnahmezustand okay ist, aber irgendwann wird der Ausnahmezustand zur Regel und da muss Demokratie sich beweisen, da muss auch Demokratie und mit ihren Institutionen, und das sind zuallererst die Parlamente, deutlich machen, wir können auch Krise, wir kriegen das schon hin, wir müssen das nicht abgeben. Also das fände ich als Signal jetzt in dieser weiteren Phase für 2021 schon nicht unwichtig.
Ja, ich würde sagen, Da kommen jetzt von mir keine neuen Argumente mehr, außer dass ich insgesamt das Gefühl habe, dass, also ich habe da tatsächlich genug Vertrauen in die Regierung zu sagen, die Befugnisse, die sie sich gegeben haben, die nicht parlamentarisch diskutiert werden, das ist ja nicht so, dass sie sämtliche Befugnisse sich an sich gerissen hätten. Ne? Es geht ja um bestimmte Maßnahmen, die sie beschließen können. Und das kann ich bisher mittragen, nachvollziehen. So. Aber klar, es kann nur ein vorübergehender Zustand sein. Und Sie haben mit Sicherheit recht, je schneller der vorbei ist, desto besser.
Ferhat Attermann sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Bitte, bitte nicht gleich abschalten, wenn ich sage, worum es jetzt geht. Das kommt allein begrifflich nämlich etwas unsexy daher. Das Lieferkettengesetz ist aber ein ganz spannendes und auch nicht ganz unumstrittenes Instrument, das sicherstellen soll, dass zum Beispiel für den Pullover, den Sie tragen, keine Flüsse vergiftet worden sind, irgendwo in Indien in der Produktionsstätte, keine Kinderarbeit drinsteckt, keine Menschenrechtsverletzungen dahinter stecken und Verletzung von Sozialstandards, Arbeitsschutz und dergleichen mehr. Wir sprechen heute darüber und zwar jetzt gleich zu dritt. Die Journalistin Ferhat Attermann ist weiter mein Gast und zugeschaltet in jedem Moment aus dem Hauptstadtstudio ist Volker Findhammer, weil es jetzt nämlich nach langem Streit eine Einigung gibt in der Großen Koalition, wie dieses Gesetz aussehen soll. Wie gesagt, wir hören gleich von Volker Findhammer, ich höre gerade, er ist sogar da. Dann kann ich auch schönen guten Tag sagen, Volker Findhammer, und fragen, wie denn dieser Kompromiss aussehen
Hallo.
Soll.
Hallo. Ja, es wurde ja lange gerungen tatsächlich in dieser Koalition. Das Lieferkettengesetz, das stand ja schon im Koalitionsvertrag und jetzt soll es tatsächlich noch in dieser Legislaturperiode möglich werden. Und Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller sagte dazu:
Es hat sich nicht einer durchgesetzt, sondern wir gemeinsam gehen diesen Weg. Das Lieferkettengesetz kommt, ein Kompromiss, ja, aber ein wichtiger Schritt, den weitere folgen werden.
Und das heißt jetzt künftig, dass eben die Unternehmen ihre Lieferbeziehungen konkret in den Blick nehmen müssen. Aber da gibt es dann schon eine klare Einschränkung. Das Ganze gilt dann ab dem Jahr 2023 für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten, also vor allen Dingen die größeren Unternehmen. Davon gibt es derzeit über 600 in Deutschland. Und ab dem Jahr 2024 soll es dann auf Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigte erweitert werden. Das sind dann nochmals knapp 2000 Unternehmen in Deutschland. ausgeschlossen bleibt damit, und darauf hat ja Wirtschaftsminister Peter Altmaier immer sehr gedrängt, der ganze Klein- und Mittelstand, also die kleineren Unternehmen, bei denen ja die große Furcht bestand, dass sie da auch in Haftungsfragen einbezogen werden. Und insofern gilt das jetzt als ein Kompromiss, mit dem die Koalition zumindest leben kann und den sie auch zeitnah umsetzen will. Das Gesetz soll bereits Mitte März im Kabinett verabschiedet werden und noch in dieser Legislaturperiode, also bis Ende Juni, auch durch den Bundestag kommen.
Mhm. Ferda Attermann, die Koalition kann damit leben. Was soll sie auch anderes sagen jetzt bei so einem Kompromiss? Können Sie damit leben? Wo Sie sich jetzt natürlich nicht als Expertin, aber doch als Journalistin und eben auch als Verbraucherin so ein bisschen eingeguckt haben in das Thema.
Ja, also gerade als Konsumentin, ich hätte sehr gerne gehabt, dass mein Handy oder meine Kleidung garantiert nicht mit Hungerlöhnen oder Kinderarbeit hergestellt werden. Und dieses Gesetz scheint mir das nicht zu garantieren. Und das finde ich schon schade. Also ich hatte tatsächlich Hoffnung. Also es wird mit Sicherheit besser. Aber wir wissen ja alle, wenn 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Unternehmen, man kann ja auch zwei Subunternehmen gründen, dann hat man schon irgendwie nur noch 2900 Mitarbeitende und so weiter. Also da kann man bestimmt Lösungen finden, wie man dieses Gesetz leicht umgehen kann.
Mhm. Volker Fintermann, hat sich denn da, kann man das sagen, eine Seite eher durchgesetzt, also jetzt der Wirtschaftsminister beispielsweise?
Ja, in diesem Punkt ganz gewiss, weil er auch wirklich darauf gedrungen hat, dass kleine und mittelständische Unternehmen ausgeklammert bleiben. Und noch ein anderer Punkt bleibt dazu. Es ändert sich tatsächlich auch nichts an der zivilrechtlichen Haftung für die Unternehmen. Also da soll es jeweils nur ein nationales Klagerecht vor Ort geben und keine länderübergreifende Haftung für die Unternehmen. Auch das war ja eine Furcht, die gerade bei den Unternehmen für viel Unmut gesorgt hat, dass sie in die Verantwortung genommen werden können für länderübergreifende Verfahren. Die soll es, wie gesagt, nicht geben, auch wenn es auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeit gibt, für NGOs und auch für Gewerkschaften jeweils vor Ort zu klagen. Aber das muss dann jeweils in dem betroffenen Land stattfinden, in dem die Lieferbeziehung bzw. der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
Also das ist die Kritik auch derjenigen, die da jetzt durchscheint, denen das nicht weit genug geht. Ich habe heute eine interessante Kritik gelesen von einem Agrarprofessor Michael Schmitz. In der Taz ist das zu lesen, der das von der Seite mal betrachtet, der sagt, auch in den Industrieländern, also bei uns, gab es all das, was wir heute einfordern, umfassende Menschenrechte, Sozialrechte, erst recht Umweltstandards, erst nach einem langen Entwicklungsprozess. Und wenn wir jetzt so etwas konsequent einfordern, nehmen wir den Ländern auch die Chance, auf unseren Märkten zu bestehen und produzieren damit ungewollt Armut. Ferda Attermann, ist das ein Gedanke, dem Sie etwas abgewinnen können?
Also das ist nicht neu und da gab es auch viele Gegenargumente und Widersprüche, also Gegenreden sozusagen. Und ich würde eigentlich fast sagen, das Argument ist widerlegt. Also zum einen gibt es bestimmte Rohstoffe nur in bestimmten Ländern in der Menge, in der wir sie brauchen. Das heißt, es gäbe gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wenn ihr jetzt die Regeln einhaltet und Menschenrechte einführt und keine Hungerlöhne mehr zahlt, dann wandern wir halt weiter. Und zum anderen ist es so, dass ja viele, also in dem Moment, wo die Mindeststandards an Produktionsorten gewährleistet sind, haben sie auch einen Wettbewerbsvorteil, weil in der Tat die Nachfrage nach fair produzierten Waren ja eher gestiegen ist als gesunken. Und perspektivisch wird das auch noch weiter steigen. Ich glaube, vielen Menschen ist heute einfach klar, dass wenn wir uns irgendwas, ein T-Shirt bei Kick kaufen für 1,99, dass da einfach bestimmte Kriterien nicht eingehalten werden konnten, bis dieses T-Shirt hier auf meinem Warentisch landet und ich das bezahlen kann. Mhm. Und das wollen, ja, glaube ich, schon viele Leute. So, dann.
Volker Fintermann, ungefähr in der Zeit, als ich dieses Gespräch geführt habe, waren Sie, wenn ich mich richtig erinnere, unser Korrespondent in Brüssel. Das war die Zeit kurz nach der EU-Osterweiterung. Da habe ich mal mit einem polnischen Sozialdemokraten an einem Tisch gesessen. Und da ging es gerade um die Frage, Sozialstandards von Westeuropa müssten eben die Grundlage sein, damit auch der polnische Klempner, der damals zum geflügelten Wort wurde, dass der auch in Frankreich arbeiten darf. Und dieser Sozialdemokrat argumentierte damals ganz ähnlich. Wenn die EU das macht, dann ist das eigentlich eine Form von Protektionismus, um die eigenen Märkte zu schützen. Steckt das auch in irgendeiner Form drin? Gibt es diese Kritik auch im Bundestag?
Diese Kritik wird es mit Blick auf das Lieferkettengesetz ganz gewiss auch im Bundestag geben. Die AfD spricht ja beispielsweise schon vom Todesurteil für die deutsche Wirtschaft und will im Bundestag massiv dagegenhalten, weil natürlich es zur Übertragung von Standards kommt. Und deswegen hat ja beispielsweise auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier da massiv darauf gedrungen, dass es kein länderübergreifendes Klagerecht geben soll, dass dann jeweils die nationale Gesetzgebung gelten soll zum Schutz der deutschen Unternehmen und weniger wahrscheinlich zum Schutz der Unternehmen jeweils vor Ort. Aber genau das ist der Ausdruck dieser Verflechtungen, die teilweise auch juristisch schwer umzusetzen sind und beim Blick auf die Sozialstandards eben dazu führen, dass es ein schleichender Angleichungsprozess wird, wo es auch auf der anderen Seite viele Widerstände dagegen gibt.
Volker Fintermer, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Ferda Attermann, danke bis hierhin. Wir schauen gleich nach Frankreich. Da gibt es eine Debatte um ein neues Gesetz, das die Antwort sein soll, unter anderem auch auf islamistische Gewalt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir greifen an dieser Stelle eine Debatte auf, die in Frankreich vehement geführt wird, um ein Gesetz, das Anfang nächster Woche verabschiedet werden soll. Das republikanische Gesetz, mit diesem Label hat es Präsident Emmanuel Macron versehen. Eine Antwort auf die islamistischen Anschläge, die Frankreich ja auch im Herbst wieder erleben musste. Der Innenminister Frankreichs, Gérald Darmanin, hat es am Abend in einer Fernsehdebatte mit der rechtsextremen Marine Le Pen so eingeordnet und verteidigt.
Madame Le Pen, je vous le dis, l'Islam est une grande religion.
Madame Le Pen, der Islam ist eine große Religion. Er hat einen fanatischen Zweig, der sich Islamismus nennt, radikaler Islam, der Salafismus der Muslimbrüder. Wir müssen also die Kultstätten schließen, die diese radikale Bewegung betreffen, und den moderaten Kultstätten helfen, um zu existieren.
Das sagt der französische Innenminister. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, Ferda Attermann. Heute mein Gesprächsgast, Initiatorin der neuen deutschen MedienmacherInnen, genauso wie der neuen deutschen Organisation. Beides sind Netzwerke, die für die Diversität in Deutschland stehen und sich dafür einsetzen. Die Regierung von Macron kriegt ja viel Kritik von links, auch von muslimischen Verbänden. Er spiele damit Ressentiments. Teilen Sie das?
Also soweit ich das von hier aus beobachten kann, ja. Zum einen durch die Sachen, die im Gesetz geplant sind, in diesem Gesetzentwurf, und zum anderen aber auch vor allem über die Debatte, die jetzt parallel dazu geführt wurde, die eben ganz klar mit Ängsten und Sorgen und Moscheen unter Generalverdacht stellen hantiert. So. Also es ist ja oft nicht nur das Gesetz, sondern auch die Debatte drumherum, die einen starken Effekt hat. Und im Moment ist es so, dass in Frankreich verhandelt wird, wie gefährlich der Islam für das Land ist. Und diese feine Unterscheidung sozusagen, die gar nicht so fein ist, sondern sehr groß, den Extremismus darin zu benennen und dadurch eben wirklich den Fokus auf ExtremistInnen zu richten und nicht auf alle Angehörigen der Glaubensgruppe, das funktioniert halt oft nicht in solchen Debatten.
Aber
insbesondere
das, ja,
nicht, wenn man die Rechts, ne, wenn ja, man Le Pen und die dem Front National dabei hat, die ja stark mitmischen.
Aber das beschreibt ja schon einiges. Also der öffentliche Druck, Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National, was früher der Front National war, die nach Umfragen gute Chancen hat, im nächsten Jahr ins Rennen wieder in der Präsidentschaftswahl, auch eventuell sogar Emmanuel Macron zu schlagen. Das im Hintergrund, aber Sie haben die Gefahr angesprochen, die ja in Frankreich eine reale Gefahr ist. Dieses Land ist ja seit fünf, sechs Jahren massiv erschüttert. Also man könnte sagen, dass das, was wir in Deutschland an rechtsradikaler, rechtsextremer Gewalt erlebt haben und erleben mussten in Deutschland, ist in Frankreich die Gefahr, die aus islamistischen Kreisen kommt. Anschläge der Lehrer Samuel Paty, der ganz brutal ermordet wurde, danach zwei Menschen an der Kirche in Nizza. Wir alle haben die Nachrichten noch im Hinterkopf. Ich mache jetzt mal dieses Bild auf. Wenn jetzt in Deutschland eine Regierung nach diesen schlimmen Anschlägen von Halle, von Hanau, nicht aktiv geworden wäre, und manche sagen ja, sie müsste noch aktiver werden, da würden wir doch sagen, das ist ein großes Versäumnis. Muss man das nicht auch von einer französischen Regierung erwarten in dieser Situation?
Also man muss es auf jeden Fall mit diesem Kontext sehen. Ne? Wir reden hier von wirklich schrecklichen, verheerenden und vielen Terroranschlägen in den letzten 5, 6 Jahren. Viele davon haben wir gar nicht mitbekommen. Also Samuel Paty war ja noch ein Fall, da haben wir darüber diskutiert, wie wenig wir darüber diskutiert haben. Aber wir haben, also viele haben den Namen gehört, der enthauptete Lehrer. Es gab aber auch zwischen Charlie Hebdo und diesem Fall ja wirklich, wirklich viele Fälle. So sehr brutal, sehr. Das macht was mit einem Land, keine Frage. Und das macht was mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen. Die Frage ist ja immer, wie reagiert eine Regierung? Also nächstes Jahr sind wieder Präsidentschaftswahlen. Und reagiert sie, also der Versuch mit diesem Gesetz ist ja, Kontrolle wiederherzustellen und zu sagen, so, wir tun etwas, wir greifen hart durch, wir gucken uns wirklich Moscheegemeinden und Kulturvereine, muslimische, an, wir stellen sie unter verschärfte Beobachtung und sanktionieren sie. Kann man, also jetzt, wenn man sich wieder anguckt, wer hat diese Attentate begangen, das waren nicht alles Moscheegänger, manche von denen haben sich, also sehr viele, haben sich im Internet radikalisiert, hatten vorher mit Religion gar nicht wirklich was am Hut. Das heißt, wenn man sich wieder anguckt, Ursache und Wirkung und wie geht man rein, dann müsste man eigentlich sagen, beziehungsweise es sagen einige in Frankreich, die gesetzliche Lage oder die Instrumente, die man braucht, um dagegen vorzugehen, die gibt es eigentlich schon, sie müssen nur konsequenter genutzt werden. Das haben wir in Deutschland ja auch oft. Dann wird nach Anschlägen, egal welcher Couleur, wird relativ schnell gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas beschließen. Aber oft muss man vielleicht nochmal hingucken, welche der Regeln, die wir haben, haben wir nicht genug eingesetzt? Welche strukturellen Probleme gab es? Wo haben Behörden versagt? Wo haben Polizistinnen und Sicherheitsapparate nicht genug ermittelt?
Mhm.
Und
aber
in Frankreich gibt es die Möglichkeiten schon.
Ein konkreter Vorschlag oder ein konkreter Plan jetzt in diesem Gesetz ist, sich die Finanzströme genauer anzuschauen. Wo kommt Geld her? Auch zum Beispiel zu verbessern die Frage, in welcher Sprache und mit welcher Grundausbildung Religionsgemeinschaften und Vertreter von Religionsgemeinschaften eben ausgestattet werden. Interessanterweise übrigens ist es kein Gesetz nur für den Islam. Das gilt für alle Religionsgemeinschaften. Da kommt ja sogar Kritik von rechts, die sagen, ihr schränkt die Religionsfreiheit auch für Katholiken und andere ein und meint eigentlich den Islam. Also man könnte sagen, im besten laizistischen Geist, diese Französische Republik sagt, was für einen gilt, gilt für alle, egal welche Religion es ist.
Jein. Also wir wissen alle, also wir draußen, aber auch in Frankreich, weiß jeder, wofür dieses Gesetz gedacht ist und um welche Gruppen und Organisationen und Moscheen, also welche Religionshäuser es geht und dass der Blick
weil da natürlich auch ehrlicherweise das größere Problem gerade liegt. Also wir haben glücklicherweise, auch die Phasen gab es, aber relativ wenig christlichen Terror, zumindest in Europa, christlich begründet.
Ja, nur da muss man eben genau das nochmal sagen. Also wenn Sie angucken sich, woher kommen die Gelder für Moscheen, und das ist oft eben dann doch aus dem Ausland, weil eben im Ausland Länder sind, die mehrheitlich, also ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, woher genau die Gelder kommen, aber ich weiß, dass sie oft aus dem Ausland kommen und oft aus muslimischen Ländern. So. Das kann man transparent machen, aber die Frage ist, haben Sie damit Internetradikalisierung irgendwie verändert? Also gehen Sie da irgendwie tatsächlich an den Kern des Problems? Wahrscheinlich nicht. Was aber passiert ist, dass man irgendwie den Eindruck bekommt, oh, Moscheen werden irgendwie aus dem Ausland finanziert, möglicherweise eben aus Ländern, die problematisch sind. Also dieser ganze diese Kette der Stigmatisierung, die funktioniert eben so. Mhm. Trotzdem hilft es nicht beim Kampf gegen Islamismus.
Aber das Beispiel, ist ja die entscheidende Frage. Was zum Beispiel auch drin ist, ich nenne noch mal zwei Punkte, die drinstehen. Vielleicht sind Sie da, können Sie dem mehr abgewinnen. Es ist zum Beispiel auch nach der Erfahrung eben der Ermordung des Lehrers Samuel Paty aufgenommen, dass wenn im Internet, in Chatrooms, auf Social Media Adressen oder auch direkte Namen benannt werden, wie das eben im Fall dieses Lehrers war, dass das unter Strafe gestellt wird. Das sind so Vorschläge, die man sich ja auch bei rechter Hasssprache im Internet hier in Deutschland wünscht. Also ich würde sagen, man muss auch mal genau schauen. Da sind sicherlich viele Sachen drin, die ganz hilfreich sein können und wichtig.
Ja, ich finde auch die Beschulung, also das eine Regelung ist ja auch, dass man sagt, Kinder sollen wirklich nur noch in Ausnahmen nicht in die Schule gehen müssen und von zu Hause unterrichtet werden können. Bei uns ist das Standard, die Schulpflicht. Das ist aber auch Teil dieses Gesetzespakets, was ich durchaus nachvollziehen kann. So, ich würde auch gar nicht sagen, dass es insgesamt, dass da jede Regelung, die da drin steht, problematisch und stigmatisierend ist. Aber was wir eben beobachten können, ist, dass, und deswegen meinte ich vorhin, die Debatte ist entscheidend. Es gibt im Zuge dieser parlamentarischen Auseinandersetzung mit dem Gesetz ja auch Forderungen von sehr rechts aus, muss man dazu sagen, dass gleich das Kopftuch auch für Eltern, also für Mütter verboten wird, wenn sie ihre Kinder abholen oder bei außerschulischen Aktivitäten dabei sind und so weiter. Also das sind dann schon menschenrechtlich, nach internationalen Menschenrechtsstandards, nicht nur heikle, sondern illegale Forderungen dabei. Und der Diskurs, also Das ist immer die Schwierigkeit, das ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Ja? Wir haben eine Bedrohung durch islamistischen Terrorismus. Fakt. In Frankreich deutlich mehr als in Deutschland, aber auch bei uns. So. Und trotzdem kann es passieren, dass man in einer Debatte, die dann darum geht, anfängt, Muslime unter Generalverdacht zu stellen und antimuslimischen Rassismus reproduziert. Mhm. Und dazwischen die Lösung zu finden für das Problem und gleichzeitig nicht eine ganze Gruppe in die, ja, sippenhaft trifft das hier nicht, aber in die Verantwortung zu ziehen oder Nachteilen auszusetzen, das ist ja die Kunst. So. Und ganz ehrlich, wir diskutieren aber ja in Deutschland
sagen,
auch nicht
aber wenn Sie sagen, die Kunst, Frau Attermann, die Kunst, ja. Ist es nicht auch die politische Kunst, die ein Emmanuel Macron da versucht abzuliefern? Wenn man merkt, Debattenlagen sind so, Stimmung in der Bevölkerung sind so, dass er sagt, wir lassen uns da nicht treiben von Rechtsradikalen wie Marine Le Pen, sondern wir nehmen die Sache offensiv selbst in die Hand und zwar weitgehend in einem republikanischen Geiste, wenn auch, das will ich Ihnen zugestehen, wenn auch dabei sicherlich Tonlagen entstehen, die genau das beschreiben, das Problematische, was Sie gerade gemacht haben. Aber es bleibt dadurch im demokratisch-republikanischen Spektrum und Marine Le Pen gewinnt nicht die Überhand.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Frenzel, dann finden Sie es manchmal auch okay, Gesetze zu machen, die eine Gruppe oder eine Minderheit stigmatisieren, wenn das Sicherheitsgefühl der anderen das erfordert.
Nee, ich würde das so beantworten, wenn die Französinnen und Franzosen das Gefühl haben, dass von der Regierung Macron genug Lösung ausgeht, dass man das Gefühl hat, die nehmen das Problem ernst und sie machen was. Dieses Was ist dann häufig sehr, sehr, sehr vage, aber dass das Gefühl ist, da wird etwas getan. Das war ja auch ein Hauptproblem der sozialistischen Regierung vorher von François Hollande, dass da das Gefühl war, sie agieren eigentlich gar nicht. Und das hat ja damals auch diesen massiven Zuspruch auch für Marine Le Pen gebracht.
Also der Punkt, den ich vorhin noch machen wollte, war, wenn wir in Deutschland zum Beispiel eine gestiegene Zahl an rechtsextremen Übergriffen haben, dann diskutieren wir auch nicht darüber, ob wir das gesamte Konzept des Deutschseins infrage stellen. So. Und genauso muss man jetzt einfach gucken, dass man in Frankreich Lösungen findet, übrigens auch bei uns, die das Problem angehen. Und dann nochmal, also wenn Radikalisierungen im Internet stattfinden, dann muss ich eben dafür sorgen, dass Sicherheitsapparate da wirklich sehr restriktiv A draufschauen, also wirklich draufschauen und B reagieren und Gefahrenlagen erkennen. Und wir hatten das ja auch in der Debatte um Frankreich. Gefahrenlagen wurden nicht erkannt. Behörden haben Fehler gemacht. So, sie hätten mit den Mitteln, die sie jetzt schon zur Verfügung hatten, damals bei den Anschlägen, also beim letzten in Nizza, hätten sie eigentlich das verhindern können. So, und das haben wir ja immer wieder. Das heißt, dann lenkt man auch gerne mal ab, greift sich irgendwelche Gesetze, die man, also wir wissen ja noch gar nicht, ob und wie, aber wahrscheinlich wird es so in etwa verabschiedet, macht ein Gesetzespaket, das ein Gefühl von Sicherheit wiederherstellt, aber, und das ist die Kritik, möglicherweise weder der Sache dient, noch dabei dient, diese innere Spaltung in der Gesellschaft zu, ja, beheben muss man die ja nicht, aber da irgendwie positiv drauf zu wirken.
Ferda Attermann sagt es im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Es gibt heute etwas zu feiern. Der Bundesrat hat seine 1000. Sitzung an diesem Freitag und deswegen kam der Bundespräsident zum Gratulieren vorbei.
Der Bundesrat ist ein Ort der Arbeit. Ein Ort, an dem man nach der Weberschen Definition von Politik harte Bretter bohrt, mit Leidenschaft und Augenmaß, ein Ort, an dem für unsere Demokratie gearbeitet wird.
Der Bundesrat, der Ort der Arbeit. Ferda Attermann, man könnte jetzt kurz überlegen, was sagt Steinmeier im Umkehrschluss damit eigentlich über den Bundestag. Aber gut, wir gratulieren erstmal, oder?
Ja, ich habe mir kurz den Livestream angeguckt zum Jubiläum. Heute wird ja die Sitzung live gestreamt und wenn man die Bundesratsseite aufmacht, dann ist man quasi mittendrin und ich dachte erst, das ist eine Wiederholung einer Sendung sozusagen aus den 80er Jahren. Das mag irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, aber es war sehr lustig. Aber ja, da wurde sehr fleißig gearbeitet, das kann ich bestätigen. Okay. Wurde sehr schnell sehr viel verabschiedet und beschlossen.
Ja, es war also, wie gesagt, die 1000. Sitzung heute seit 1949 wird gezählt. Es gibt eben keine Legislaturperioden beim Bundesrat. Irgendeine Landesregierung gibt es ja immer. Ich finde das schon interessant, auch wie sehr Bundesrat sich auch so ein bisschen verändert hat. Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, so Ende der 70er geboren. Ich kann mich noch erinnern, so die Nein-Maschine, die Oskar Lafontaine aufgebaut hatte gegen Helmut Kohl. Ich glaube, das gab es parallel vorher auch in den 70ern gegen Brandt und Schmidt. Das ist ja auch in der Zeit, wo im Prinzip ja alle möglichen bunten Koalitionen in Deutschland da sind, ja auch gar nicht mehr möglich. Wahrscheinlich auch glücklicherweise nicht mehr möglich.
Ja, Aber also ich finde den Bundesrat super spannend, weil er ein total unterschätztes politisches Organ ist. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, selbst unsere Kolleginnen und wir selber, also ich nehme mich jetzt einfach mal mit rein, haben das gar nicht so im Blick. Aber ich weiß aus der Erfahrung, dass viele Absprachen ja dann nochmal da getroffen werden. Also bei zustimmungspflichtigen Gesetzen wird dann irgendwie gesagt, okay, wir machen dann im Bundestag, da passiert halt, was passiert, aber das Eigentliche regeln wir dann nochmal im Bundesrat und dann wird verhandelt zwischen den Ländern und dann wird sich Sachen versprochen und dann wird beschlossen, ob man das jetzt durchwinkt oder nicht. Das ist schon richtig spannend. Ja.
Der berühmte Vermittlungsausschuss. Wir schauen uns, das können wir jetzt abgeben, dieses Versprechen, dem Bundesrat auch in der 1001. und 2. Sitzung mal genauer an, als wir das vielleicht bisher machen. Ferda Attermann, Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen und Spiegel-Kolumnistin. Unsere Zeit hier ist vorbei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute.
Danke auch, Herr Frenzel. War schön.